Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Genommen werden. DRS 1 mit dem Treffpunkt und dem Dani Vorler am Mikrofon. Schönen guten Tag. Wir alle sind es ja gewohnt, dass wir uns einfach so ein bisschen nach Lust und Laune frei bewegen können, ins Auto oder in den Zug hocken und losdüsen und dann wieder heimkommen, wenn es uns passt. Was aber, wenn man durch irgendwelche Gründe abgeschnitten ist von der Aussenwelt? Zum Beispiel jetzt völlig eingeschneit, so wie das in den letzten Tagen ein paar Orte ja in den Bergen gebreicht hat. Uns interessiert, was passiert in München, wenn es zu solchen Momenten kommt. Das ist das Thema von der heutigen Sendung, vom heutigen Treffpunkt. Wir fragen gerade in Obergoms nach. Dort ist man das schon fast ein bisschen gewohnt, dass man im Winter eingeschneit wird. Was das für die Leute von dort bedeutet, erfahren wir gerade nach Frankie Valli und Grease. Die Platte würde ich auflegen, wenn ich abgeschnitten wäre von der Aussenwelt, irgendwo eingeschneit und ich noch Strom hätte, natürlich. DRS 1, der Treffpunkt, heute abgeschnitten von der Aussenwelt. In gewissen Gebieten ist mir das in der Winterzeit schon fast ein bisschen gewohnt. Zum Beispiel im Obergoms. In der Ortschaft Ulrichen ist der Martin Imsand daheim. Er ist schon in der Gegend aufgewachsen und ist heute dort Hotelier. Ihn habe ich jetzt am Telefon. Guten Morgen, Martin Imsand.
Guten Morgen, Herr Vorler.
Ich hätte es ja wieder zünftig bereicht. Auch letzte Woche, von Donnerstag bis Samstag, seid ihr wieder total eingeschneit gewesen, auch über Silvester, Neujahr, gesperrt gewesen bei euch oben. Wie erlebt ihr die Situationen jeweils, Herr Imsand?
Ja, das ist so, das ist gar nicht so dramatisch. Das ist, für uns ist das eigentlich selbstverständlich, dass das irgendwann einmal passiert im Winter.
Ja, für euch schon, aber für Touristen, die ihr beherbergt.
Die Touristen, die denken das gar nicht so schlimm wahrnehmen. Das ist für sie sehr emotional etwas anderes. Also das gefällt die sogar. Wichtig ist einfach nur, dass wir mit diesen Gästen irgendetwas machen, dass sie Beschäftigung haben.
Eben, hä? Was machen denn die mit diesen Touristen, wenn Ulrich wieder einmal eingeschneit ist? Also Martin im Sand.
Wir machen jetzt zum Beispiel mit den Gästen Dorfbesichtigung. Wir haben Sanne-Marinier, hier ist eine Frau, die mit diesen Dorf da schauen, Geschichten erzählen vom Dorf. Wir machen Apero unterwegs, wir machen den Schneebar. Wir den mit meinen Müttern diesen Geschichten von den 40er Jahren erzählen, wie das früher war, in diesem schweren Winter in Simpel und Dorf, weil die ist von Simpel und Dorf. Und dann haben wir immer Beschäftigung, dann immer schauen, dass die Leute zufrieden sind. Sie können nicht langläufen, Ulrich weggesperrt, sie ist mir hinten läuft 5 Kilometer, immer im Betrieb. Also ist absolut kein Problem eigentlich. Und wir sind nicht gefährlich, das darf man nicht vergessen. Insgesamt ist sicher, die Ortschaften sind sicher.
Sie einfach den abgeschnitten, es ist gesperrt aus Sicherheitsgründen. Richtig. Und das, was ihr jetzt erzählt habt, von diesen bunten Nöben, wo eure Mutter noch Geschichten erzählt, das tönt nach viel Glühwein.
Das ist richtig, das ist haargenau. Es gibt einen Schneebar, es gibt einen Glühwein unterwegs. Es ist einfach so, dass man darum genau gleich eine Ferie ist. Man darf das nicht vergessen. Der Gast ist bei einer Ferie. Der Gast hat eine wunderbare Landschaft im Goms. Das ist etwas Wunderschönes. Wir haben heute zum Beispiel, das ist wie ein Märliland.
Jetzt, wo die Sonne drin scheint.
Wunderbar. Das ist unglaublich schön.
Aber Martin Imsand, als Hotelier, da könnte man jetzt nicht sagen, dass alle einfach nur happy sind. Da kommen doch ein paar Leute auch in Stress, wenn sie nicht heimgehen können, so wie geplant.
Das ist natürlich richtig. Wir haben Leute, die haben einen Flug in Belp, die müssen in London zum Beispiel über Silvester, aber die haben den verschoben. Wir haben aber sehr viele Schweizer Gäste, die nicht so an Termine gebunden sind. Wir sind nicht Zermatt oder St. Moritz, die eine internationale Kundschaft hat. Also indische Gäste, die haben dort Zeit, mal einen Tag länger zu bleiben.
Und wenn jetzt ausländische Gäste zu euch kommen im Vorfeld, sagt ihr ihnen schon, dass das etwa die passiert?
Anhand vom Wetterbericht, wir reagieren im Hotel. Wir haben zum Beispiel im Silvestermorgen 4 Personen noch sofort abreisen, weil wir gewusst, dass sie nach Hause müssen. Also wir teilen denen sofort mitteilen, ihr müsst abreisen, sonst kommen die nicht mehr weg, die nächsten 2 Tage. Das haben wir schon umgegriffen und das ist fair, dass man das macht. Weil der Gast ist auch nicht zufrieden, wenn ich den hier lasse, ist nie.
Martin Imsand, Hotelier in Ulrichen, führt das Hotel Nufene dort. Ihr könntet das abgeschnitten sein, Herr Imsand, natürlich seit eurer Kindheit. Was habt ihr da für Erinnerungen? Ist das aber schon ein Highlight gewesen, nehme
ich an? Ich würde mal sagen, das einzige Highlight, das wir in den 60er Jahren hatten, war weggesperrt. Wir hatten keine Schule.
Aha, ja gut, die Schulen sind zu. Schulfrei.
Also, man muss natürlich sagen, in den 60er Jahren war nur der Tourismus in den Kinderschuhen. Dann hat man das gar nicht so wahrgenommen, dass es gesperrt ist, oder? Dann ist die Matterhorn-Gotthardbahn zur Zeit nur die Furka-Bahn, ist eigentlich fast immer gefahren. Die hat das nicht so wichtig noch mit dieser Sperrung. Die Straße war gesperrt, aber dann sind nur wenig Auto gefahren, hat man das kaum gemerkt. Und Touristen haben wir noch fast keine gehabt. Also, es ist nicht die gleiche Wahrnehmung wie heute. Heute ist natürlich der Kommerz, man ist unter Stress, man ist unter Druck, oder? Der Gast muss gehen, der Gast muss kommen, oder? Wenn alle gehen können und niemand mehr kommen am gleichen Tag, dann hast du das Hotel leer. Das zahlt niemand. Der Verlust ist enorm so für eine Region, wenn wir zu lange gesperrt sind, das ist klar.
Wenn es zu einer Sperrung kommt, sagt mir das noch, Martin Imsand, trifft man sich dort irgendwie an einem Ort? Also wenn es ganz gäh ist, ich weiss nicht, ich meine, 1999 war der Lawinenwinter, ich glaube, dort seid ihr etwa 4 Tage ohne Strom gewesen. Trifft man sich denn neu mit der ganzen Bevölkerung, die Touristen?
Ja, das ist richtig. 1999 war ein Problem, nicht nur die Menge Schnee, sondern der Stromausfall war ein grosses Problem. Dann hat der Präsident von Ulrich in der Kirche die ganzen Touristen und die haben sie zusammengenommen, weil das ist ja der grösste Raum im Dorf. Und da ist ja meistens immer viel Platz. Und dann hat er für alle informiert. Was passiert weiter? Was passiert am nächsten Tag? Wann können wir mit dem Helikopter fliegen? Wann hat jedes Quartier vielleicht mal 2 Stunden Strom im Aggregat? Dann hat man einfach informiert und dann tut man automatisch zusammenrücken. Das ist ja ganz klar, die Gemeinschaft kommt näher, wenn es Experte ist.
Zusammengehörigkeitsgefühl steigt und man ist natürlich an einem solchen Ort, der so erprobt ist, auch in Sachen abgeschnitten sein, bestens organisiert. Wie ist das eigentlich? Legen Leute jetzt bei euch vermehrt auch Notvorrat an oder weiss man heute, ja da kommt ja irgendwann der Helikopter?
Ja, also privat hat ja heute jeder irgendwo hier in dieser Region nur einen Keller mit Herdäpfeln, Riebli, Kabis, Milch immer ein Dorf, Käse haben wir im Keller. Also der Privat ist sowieso gut versorgt. Und wir haben Hotelbetriebe, wir haben ja immer also ich möchte sagen, wenn ich mir heute sperren, die nächsten 2 Wochen kann ich meine 30 Personen zu 100% verpflegen, das ist kein Problem.
Und das kommt ja zum Glück selten vor,
das
2 Wochen.
Das kommt selten vor und wir hoffen, dass es so wenig wie möglich vorkommt.
Martin Imsand, ich wünsche euch noch einen ganz schönen Winter. Geniessen jetzt auch das schöne Wetter. Seht ihr überhaupt aus, oder hat so viel Schnee, als die Fenster zu sind?
Wir haben im Moment in Ulrich effektiv gestern Abend gemessen, nicht ganz 2 Meter Schnee. Und wir haben eine wunderbare Aussicht nach Osten und nach Westen. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Ah,
das ist wunderschön.
Danke euch vielmals, dass wir hier Einblick haben bekommen. Martin Imsand, alles Gute. Merci vielmals.
Euch auch. Ade.
Vielen Dank. Frage an euch, meine Damen und Herren. Habt ihr in eurem Leben auch schon mal so einen Moment erlebt, wo ihr abgeschnitten seid von der Aussenwelt? Eure Erfahrungsberichte nehmen uns heute Wunder. Vielleicht habt ihr letzte Woche ja von euch auch nicht weg können und daraus ist irgendeine Geschichte entstanden. Schreibt uns doch schnell ein Mail, wenn ihr das habt, auf studio@drs1.ch. Momente, wo ihr von der Umwelt abgeschnitten seid. Auf einem Berg, auf einer Insel oder ich weiss auch nicht, gar in einem Gondelbändli in. Erfahrungsbericht auf studio@drs1.ch. Was jetzt der Martin Imsand erzählt hat, hat jetzt mehr oder weniger romantisch tönt. Als nächstes kann ich euch eine Familie vorstellen, die im Moment mit 2 kleinen Kindern und 25 Vieh in einem Meiensäß, ob Furna im Brettigau oben ist, quasi eingesperrt. Die können gar nichts mehr. Die sind abgeschnitten von der Aussenwelt. Wie es ihnen geht, erfahren wir in einem Telefongespräch in wenigen Augenblicken. Hier auf DRS1. Abgeschnitten von der Aussenwelt. Seid ihr das schon mal gesehen? Vielleicht so an einem Ferienort, wie jetzt in Ulrichen, wie wir vorher gehört haben. Etwas ganz anderes erlebt im Moment eine Familie, die auf einem Meiensäß oben ist, in Furna, im Brettigau. Ich bin DRS1 im Treffpunkt jetzt live verbunden dort auf. Am Telefon habe ich Heidi Fehr. Guten Tag, Frau Fehr.
Grüezi, Herr Vorler.
Wie viel Schnee habt ihr ums Haus?
Ja, also ums Haus. 3 bis 4,5 Meter Wind haben wir da ums Haus.
3 bis 4,5 Meter?
Nein, 3 bis 3,5.
3,5? Ja, das reicht auch. Also, dir sieht auf jeden Fall nicht mehr raus.
Nein, wir haben aber das Fenster offen schaufeln, das haben wir nicht mehr ausgesehen. Ja.
Wie erlebt ihr die Situation? Ihr seid schon seit vielen Jahren während dieser Jahreszeit immer wieder oben auf, das ist 1550 Meter oberhalb vom Dorf, Furna im Prättigau. So etwas habt ihr wahrscheinlich noch nie erlebt.
Also meine Schnee haben wir immer um diese Jahreszeit eigentlich, aber einfach, es hat zustammig einfach langsam aufbauen. Und dann haben wir dann mit dem Jungvieh einen Weg stampfen und sind eigentlich mit dem Schnee gewachsen. Und dann haben wir dann, wenn der Heustock fertig zu essen war, haben wir können über den Weg wieder runter ins Dorf zügeln. Und das Jahr ist einfach so extrem gewesen, dass immer viel aufs Mal geschneit hat und einfach immer weiter. Wir haben gar nicht können das Wegli aufbauen und jetzt sind wir eigentlich wirklich einfach total eingeschneit.
Die sind dort oben wie eingesperrt, wie unheimlich erlebt ihr das?
Also wenn man nicht wüsste, dass man eben 25 Tiere muss zügeln, wäre das nicht so unheimlich. Also es ist da hübsch Ort, aber es ist einfach das macht uns Sorgen, wie wir wieder mit diesen Tieren ins Dorf kommen. Ja.
Und wie sieht es aus mit den Nahrungsmitteln?
Ja, also wir sind eben, weil wir das ja schon ein paar Jahre machen, haben wir also alles, wo man also von Esswaren bis Windeln für Kinder und so, das tun wir alles am Herbst aufzügeln mit dem Fahrzeug. Und jetzt ist einfach alle Fischwaren, wenn wir halt ja, im Rucksack
aufgetragen. Denkt man dir da nicht manchmal auch, gerade wenn man noch kleine Kinder hat, wie dir das hat, Frau Fehr, was eigentlich wäre, wenn jetzt etwas passieren würde? Also da hättet ihr ja irgendwie gar keine Chance. Ihr seid abgeschnitten von der Aussenwelt.
Ja, also ich meine, für uns ist einfach, wir sind jeden Tag froh, wo vorbeigeht, wo alles in Ordnung ist, mehr oder weniger. Und wenn wirklich jetzt mit einem Kind oder so ein Beinbrechen oder irgendwas Schlimmes wäre, also wir müssten Träger haben, das, wir könnten nicht fortzust, ja.
Wie sieht es eigentlich aus mit Wasser? Also das ist ja auch noch wichtig, ihr habt 25 Vieh im Stall und die müssen auch... Ihr könntet wahrscheinlich ein bisschen Schnee schmelzen bei euch in der Küche, aber mit dem Vieh ist das nicht möglich, oder?
Ja, müssen machen, aber dann müsste man einfach wirklich eine Aktion starten, wo, also innerhalb von einem Tag, zwei, könnten wir das vielleicht irgendwie über die Bühne bringen, aber dann ist dann, ja, das kommt einfach aus einem Graben, hat eine Leitung und das kommt unter dem Boden ja da zu uns, zu dem Maisess. Aber wenn das abstellt, aus irgendeinem Grund, verstopft oder eingefroren oder irgendwas, dann kommt einfach nichts mehr, ja.
Die sind hier seit Tagen jetzt ohne Strom gewesen. Die dürfen nämlich den Strom selber produzieren und es hat jetzt halt einfach im Hutu-Wetter zu wenig fest Sonne gegeben, dass der können Strom machen. Wie sieht es im Moment aus und wie ist euch das gegangen?
Also es ist bis gestern hat das noch da. Gott sei Dank. Wir dann halt einfach im Haus und überall, wo es nicht dringend sein muss, die wir sparen mit Kerzen. Halt. Aber es ist ein bisschen schwierig mit zwei aktiven Kindern. Das, ja, es ist auch noch gefährlich. Also man muss dann wirklich sich anstrengen, dass nichts passiert. Und dann wirklich halt nur die Zeit, wo wir im Stall melken, anstellen. Und das jetzt zum Glück noch da bis gestern. Und jetzt hat der Meteo ja gesagt, es kommt es hoch. Jetzt hoffen wir fest, dass das dann auch mal kommt.
Jetzt geht euch irgendwie wie ein Stein vom Herz, wobei der Schnee ist ja noch nicht weg, oder?
Ja, nein, aber es ist nicht trübsal los. Jetzt müssen wir einfach eine Variante suchen, wenn wir irgendwie in 2 Wochen wieder runterkommen.
Und sonst braucht ihr Hilfe. Also ihr habt ja Kontakt, immerhin habt ihr ein Handy.
Ja, genau. Nein, also wir haben wirklich auch noch, es macht einem schon noch Mut, wenn das Dorf sagt, also ihr könnt sagen, wir kommen helfen. Ja,
das hat man euch so zu spüren gegeben?
Ja, das sind wir wirklich froh, dass es haben schon ein paar angeboten, die gesagt haben, hey, wir kommen dann schon helfen. Also, ja, das ist wirklich noch beruhigend, dass man nicht ganz allein ist, einfach, ja.
Heidi Fehr, vielen herzlichen Dank, dass wir dort schnell zusammen haben können reden. Die Heidi Fehr, die mit ihrer Familie und dem Vieh eingesperrt ist, ob Furna im Prättigau auf einem Maisess. Ich wünsche euch gutes Durchhaltevermögen. Frau Fiers.
Ja, danke vielmals.
Alles Gute, grüß der Familie. Ade.
Aha, wiedersehen.
Ja, Frau Fiers hat jetzt mit dem Handy können telefonieren, oder? Mir ist schnell mal an dem Gedanken, was passiert, wenn man abgeschnitten ist von der Aussenwelt. Man zückt einfach schnell das Handy. Meint man vielleicht, aber wie steht's eigentlich mit dem Handyempfang bei uns in der Schweiz? Wie gut oder schlecht ist der wirklich und auf was kommt es an? Ihr erfahrt es bei uns hier auf DRS1 in wenigen Minuten.
Es ist jetzt auch doch schon bald eine Weile her. Ich denke gern zurück, es wird mir nicht schwer. Du hast angeschaut, hab nicht gewusst, und mir denkt, dass man mit der Zeit mit einem wunderbaren Mensch, Mensch hat geschenkt. Ich mache die Augen zu, liegen auf dem Sofa, geniessen die Ruhe. Heute ist mir nicht drum, deine Weisheit und dein Wissen weitergeben. Jetzt heute kann ich auch das verstehen aus so einem. Wenn du mir hast in die Arme genommen, sind mir alle Tränen gekommen. Du hast ging gesagt, dass wenn du den Mann musst gehen, siehst du für immer.
Florian Ast auf DRS1, sie machen die Augen zu. Verkehrsinfo DRS von 9.30 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Effretikon und dem Brütiseller Kreuz stockender Verkehr. Und ein Hinweis zum Schienenverkehr, die Strecke zwischen Seon und Lenzburg ist weiterhin unterbrochen. Die S-Bahn-Züge fallen aus und werden durch Busse ersetzt. Und ein weiterer Hinweis zum Schienenverkehr, die Strecke Andermatt-Dieni kann wieder normal befahren werden. Auch beim Autoverlad Oberalp konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Was, wenn man durch irgendein Ereignis abgeschnitten ist von der Aussenwelt? Diese Frage stellen wir uns heute im Treffpunkt auf DRS1. Abgeschnitten von der Aussenwelt, kein Problem, denken Sie da vielleicht. Man hat ja das Handy, funktioniert aber nicht immer. Wie gut ist eigentlich der Handyempfang bei uns in der Schweiz? Diese Frage ist der DRS-IT-Redakteur Reto Widmer mal genauer ein bisschen nachgegangen. Reto Widmer, wie gut ist der Handyempfang in der Schweiz mal so pauschal beurteilt?
Das ist sehr gut. Da hat jetzt auch gerade letzte wieder die Handy-Zeitschrift Connect. Das ist so eine Zeitschrift, wo so um Mobilfunk und so Themen sich Themen handelt. Die machen immer so Netztests in den europäischen Ländern. Und da haben sie festgestellt, dass eigentlich die Schweiz im Vergleich jetzt so zu Österreich oder Deutschland, wo ja auch gute Handy empfangen, aber noch besser ist. Also wir haben ein sehr hohes Niveau.
Das überrascht mich jetzt wieder. Ich bin gestern nach der Treffpunkt-Sendung zu Bern im Inselspital mit dem Zügli heimgefahren nach Solothurn. Und es hat ständig Unterbrüche gegeben.
Ja, das ist natürlich, Zugfahren ist ein bisschen, vielleicht ein anderes Thema. Dort hat man so ein bisschen gefühlte Lücken. Also der Empfang ist zwar da, aber vielleicht gibt es eben einen Unterbruch, oder? Wenn man telefoniert, dann wird ja ständig das Handy weitergereicht von der einen Antenne zu der nächsten. Also Bern Solothurn, ich weiss nicht genau, aber ich schätze, das sind vielleicht, sagen wir mal, 30, 40 Antennen, die da gewechselt werden, und das ist sehr aufwendig. Da kann es natürlich einmal einen Abbruch geben, und dann hat man das Gefühl, da hat es gar keinen Empfang, und dabei ist der eigentlich da, es hat nur einen kurzen Ausfall gegeben. Und wenn man dann eben noch mit dem Handy ins Internet geht, dann fällt das besonders auf.
Viele Leute können die Situation auch, gerade wenn man unterwegs ist, wenn man vielleicht eben auch mit dem Zug unterwegs ist, nein, man bleibt der Zug stecken, man ist schnell ein bisschen abgeschnitten von der Aussenwelt und will telefonieren, und dann bricht das Netz zusammen. Wie viel Kapazität hat das Netz eigentlich?
Also wenn man jetzt an ein Bergdorf denkt, wo vielleicht abgeschnitten ist von einer Lawine oder so, und dann tun alle telefonieren, dort sollte es eigentlich keinen Engpass geben, das halten die Antennen aus, wenn bei der Sprache und in einem Zug drin, ja, wenn es natürlich irgendwie... Man hat es in einem Zug 800 Leute, wenn der voll ist. Oder?
Ja.
Und wenn die natürlich alle gleichzeitig auf so eine Antenne gehen, dann kann es natürlich schon sein, dass man nicht gerade durchkommt, dass es besetzt eigentlich kommt, aber im Normalfall sollte das kein Problem
sein. Wir alle können ja bei unserem Handy die Anzeige, die zeigt, wie gut der Empfang eigentlich soll sein. Jetzt aber, ich sage bewusst, soll sein. Warum sind die Anzeigen manchmal ganz gut? Und man kann doch nicht wirklich gut telefonieren. Irgendwo ist da der Wurm drin.
Ja, vielleicht eben, weil zu viele Leute schon auf einer Antenne sind, oder? Das Beispiel vorher, wo man ja Empfang hat, aber einfach die Kapazität irgendwo begrenzt ist von so einer Antenne. Oder dann ist das ist ja an sich die Stärke vom Signal, das von der Antenne reinkommt. Also irgendwo in den Bergen habe ich vielleicht guten Empfang, die Antenne ist stark, aber es gibt natürlich noch andere Faktoren, die dann die Qualität beeinflussen, die nicht unbedingt vom Empfang, von der Empfangsstärke abhängen. Und dann gibt es dann zum Beispiel auch so Effekte, ja, dass man vielleicht jemanden hört, aber das Gegenüber gehört einem nicht, obwohl man vollen Empfang hat. Also es sind gerade in den Bergen, in so hügeligen Landschaften, sind es natürlich sehr viele Faktoren, die das beeinflussen. Man kann sich nicht immer auf die Anzeigen so verlassen.
So einfach ist es nicht. Man hat manchmal schon das Gefühl, das habe ich schon manchmal gehört, dass man sagt, ja, im Ausland ist der Empfang viel besser als bei uns. Dort sind immer die Anzeigen ganz oben. Wie beurteilt ihr jetzt das als Fachmann, Reto Widmer?
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, vor allem so, ja, sagen wir zu Deutschland, wo dann so, da gibt's also die ganz grossen, hohen Antennen, die irgendwo so im flachen Land stehen, und die senden natürlich, die dürfen eben stärker senden, die hat Grenzwert für eine Sendeleistung, sind zu Deutschland zum Beispiel höher, das heisst, die können stärker senden. Und
warum?
Da haben wir natürlich... Das ist,
die dürfen das
so,
einfach.
Die dürfen, das ist so festgelegt. Wir haben strengere
Wir gehen ein bisschen süferli dran.
Ja, bei uns ist man halt mit der Strahlung vielleicht ein bisschen vorsichtiger.
Okay.
Und es ist natürlich auch ein bisschen räumiger und enger. Vielleicht kommt das auch von dort her. Und durch das ist natürlich die Anzeigestärke höher im Ausland.
Ein Punkt müssen wir unbedingt jetzt noch ansprechen, wenn wir vom Handyempfang reden und wir von abgeschnittenen Situationen die thematisieren. Wie funktioniert das eigentlich mit dem sogenannten Notruf beim Handy? Jedes Handy hat einen Notruf, aber ich muss ehrlich sagen, Reto, man weiß nicht genau, wie das funktioniert.
Das ist die Nummer 112.
Ja.
Also man kann sie auch nicht ausprobieren, weil man sollte sie nur brauchen in einem Notfall. Das funktioniert so, dass ich eigentlich, wenn ich irgendwo bin und habe zum Beispiel auf meinem eigenen Handynetz gar keinen Empfang, aber meistens ist ja eins von den anderen beiden Netzen ist ja da, wie in der Schweiz ist. Also irgendein Netz ist eigentlich meistens da. In den Bergen meistens Swisscom, manchmal aber auch eins von den anderen beiden. Und wenn ich dann ein Telefon aufmachen, weil ich einen Notfall habe, kann aber gar nicht über mein eigenes Netz telefonieren, dann geht die Nummer 112 eben auch über ein anderes Netz. Und ich muss nicht einmal ein SIM-Kärtchen im Telefon drin haben, das geht dann sogar ohne SIM-Kärtchen. Das ist so ein Abkommen zwischen den Netzbetreibern, dass man dann 112 anrufen kann. Es kostet auch nichts.
Die ging vielleicht sogar so weit, dass wenn man in einem Grenzgebiet ist, man einen Anbieter vom Ausland noch könnte brauchen.
Ja, das ist so ein Abkommen auch für die, also das funktioniert in allen Ländern.
Informationen vom IT-Redakteur Reto Wittmer über den Handyempfang in unseren Breitengraden. Hier. Wenn Leute von der Aussenwelt abgeschnitten sind, kommt häufig nur noch die Hilfe über eine Luftweg in Frage. Wir haben das vorher auch bei der Heidi Fehr gehört, die im Moment mit ihrer Familie und 25 Vieh in einem Meiensäss im Brettigau abgeschnitten ist. Sie hat gesagt, im Notfall müssen sie es jetzt holen. Per Helikopter. Per Helikopter Mensch und Tier retten. Wie gross die Herausforderung ist für einen, so einen Heli-Pilot. Darüber erfahrt ihr mehr in wenigen Minuten hier auf DRS1. Verkehrsinfo DRS von 9:37 Uhr. Eine dringende Meldung in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich Affoltern Stau wegen eines Pannenfahrzeugs im Gubristunnel.
They say the world must end somehow. They say the end's not far from now. I think they're wrong. Don't worry your life away. Start living for today. Don't think about tomorrow.
«If the lights go out», Katie Melua hier auf DRS 1. Abgeschnitten von der Aussenwelt, heute fokussieren wir solche Situationen in der Sendung «Treffpunkt». Wenn Leute von der Aussenwelt abgeschnitten sind, kommt häufig nur noch die Hilfe über einen Luftweg in Frage. Per Helikopter Mensch und Tier retten, mit Nahrungsmitteln versorgen und so weiter. Eine Herausforderung, die der Helipilot Franz Gotting immer wieder annimmt. Er ist Helipilot bei der Berner Oberländer Helikopter AG. Guten Morgen, Herr Gotting.
Guten Morgen, Herr Vorlin.
Wenn es jetzt dermassen viel Schnee hat gegeben, neue Schnee, wie das letzte Woche ja der Fall war, insbesondere in den Bergregionen, wie schwierig ist das überhaupt für euch als Helikopterpilot in Gegenden, wo ihr müsst Rettungen vornehmen müsst, zu landen?
Also generell hat natürlich der neue Schnee seine Gefahren und man muss ganz klar sagen, solange es ein Schnitt ist, meistens auch sehr schlecht. Also gibt es halt zuerst abzuklären. Und eventuell auch auf der Luft mal schauen, wie weit kann man überhaupt hat man die Sicht, für in die Gebiete vorzudringen.
Wenn Gebiete abgeschnitten sind von der Aussenwelt und irgendwie um Hilfe gerufen wird, wie geht das bei euch vor sich? So ein Ablauf bei einem solchen Einsatz?
Also eigentlich in den meisten Fällen ist es so, dass eine Anfrage kommt von einer Gemeinde oder mehreren Gemeinden, wo die Leute sich in einem Gremium auch mit Fachleuten beraten und kommen zum Schluss, das Gebiet muss, eine Strasse muss geschlossen werden. Und dann kommt es dazu, dass man einen Rekoflug eventuell macht, um abklären, wo die Hänge weiter oben, wie stabil ist das.
Also das ist dann schon eure Vorbereitung als Helipilot?
Das gehört schon dazu, drin, ja. Mhm. Und dann tut man vielleicht mal, wenn das Gebiet wirklich abgeschnitten ist, kann es sein, dass man mal mit einer mit der einzelnen Maschine mal Versorgungsflug macht oder jemand evakuiert, kommt es zu einer grösseren Aktion, wo mehrere Maschinen involviert werden, muss man das dementsprechend aufgleisen, damit die Flugsicherheit immer hoch bleibt.
Apropos Flugsicherheit, Franz Gotting, da spielt natürlich das Wetter ja auch die Hauptrolle.
Das Wetter hat ganz klar die Hauptrolle. Das ist nicht nur beim Schnee so, das ist auch bei einem Überschwemmungsfall so, wo aktuell während der Überschwemmung sicher das Wetter noch immer nicht gut ist und starken Niederschlag und auch Wolken hat.
Seid ihr als Helipilot der, der das Wetter immer hundertprozentig im Griff haben muss und am Schluss entscheiden? Oder habt ihr da Mitarbeiter um euch, die das genau im Griff haben und euch eigentlich steuern?
Generell kann man sagen, das Wetter hat aber uns im Griff, nicht unbekehrt. und das ist natürlich schon so, das ist ein Entscheid, der nicht die Person fällt. Aber im Flugweg innen ist es so, dass Piloten machen laufen da aktuelle Rückmeldungen vielleicht aus Räumen, wo man sonst gar nicht her sieht. Und schlussendlich ist es dann schon so, es ist eine Teamarbeit. Das ist ein ganzes Einsatzleitung und Flugbetriebsleitung, die das entscheidet.
Wie erlebt ihr das, Franz Gotting, wenn ihr in so ein Gebiet kommt, wo Leute sind abgeschnitten worden, eben vor allem jetzt durch Schnee jetzt im Winter? Wie erlebt ihr Leute, die abgeschnitten sind von der Aussenwelt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also, es kommt darauf ab, ist das ein Dorf wie das Beispiel Gutannen oder Gadmen, wo die Leute sind ansässig, die kennen das. Für sie ist das nicht etwas Abnormales oder Neues. Kommt man aber in einen Ort wie Grindelwald-Adelboden, wo es auch schon gegeben hat, wo natürlich vielleicht 10-mal so viele Leute sind, die aktuell dort schon wohnen. Und sind vor allem Touristen betroffen, mit Anschluss, mit Flügen, mit irgendeinem Connecting, wo sie auch Kosten haben, das ist natürlich die Stimmung auch nicht ganz genau gleich.
Und Touristen reagieren auch anders als Einheimische?
Natürlich, natürlich. Also und es kann sein, dass sie ein bisschen mehr Stress haben, wenn es natürlich die Kosten ändert. Ja. Komplikationen.
Wir haben heute Morgen gehört, die RSI-Hörerin Heidi Fehr, die mit ihrer Familie in Furna, also respektive oberhalb Furna im Brettigau, in einem Meiensäß oben ist, mit Familie und auch mit 25 Vieh. Sie hat gesagt, im Notfall muss der Helikopter kommen. Sind das so Einsätze, die besonders heikel sind, denn auch mit Vieh, oder?
Also das ist schon für uns nicht etwas außergewöhnliches Pferdflug, das macht man das ganze Jahr auf Alpen, die im Sommer besetzt sind. Vielleicht das, was wir vorher erwähnt haben, der neue Schnee, der spielt eine Rolle. Ja. Und natürlich dementsprechend auch, ist das Wetter erlaubt, den Flug zu machen.
Das mit dem Fee, das seid ihr euch schon gewohnt, ist das, wie hat man das früher gemacht eigentlich?
Also, soweit ich weiß, jetzt eben, die letzten 40 Jahre ist der Helikopter im Einsatz und vorher mussten die Tiere müssen bleiben. Und die haben natürlich auch ganz anders aufgelesen gewesen mit der Versorgung von Heu. Die haben überall ihre kleinen Stellerinnen, nehme ich an, Heu gehabt und haben sich auf das so vorbereitet.
Wir haben im Internet bei uns auf drs1.ch ein Filmchen von einer Rettungsaktion unbedingt schnell anschauen. Ist eine unglaubliche Geschichte. Ein Filmchen von einer Rettungsaktion von Fee auf drs1.ch von anno dazu mal. Euch noch schnell die Frage, Franz Gotting, wenn ihr als Helikopterpilot herkommt in abgeschnittene Gegenden und Menschen und auch dir zu helfen, wie befriedigend ist das für euch?
Wenn so eine Aktion gelingt und es gut kommt, ist das natürlich sicher sehr zufriedenstellend. Es ist halt vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn es vom Wetter her noch nicht geht und sich die Aktion, also die ganze Situation verschärft sich. Und dann ist es ein bisschen schwieriger, wenn man die Leute vielleicht muss herhalten.
Dann kann es auch für euch ein Frust sein. Ihr wettet eigentlich und könnt nicht, oder?
Das ist richtig. Ja. Und vor allem braucht es ein bisschen Geduld.
Mhm. Was steht heute da? Rettungsaktion, Franz Gotting?
Aktuell nicht, es ist nur noch im Oberhasli ein Dorf, das nicht Zugang hat, geht man. Aber sonst hat sich die Situation im Moment hier, denke ich, stabilisiert.
Eben auch beruhigt im Berner Oberland. Richtig. Franz Gotting, vielen herzlichen Dank, Helikopterpilot von der Berner Oberländer Helikopter AG, der uns hier Auskunft gegeben hat über so Rettungsmassnahmen, über Rettungsflüge, die sie hier unternehmen, wenn Dörfer oder Gegenden abgeschnitten sind von der Aussenwelt. Wir haben heute Morgen euch gefragt, meine Damen und Herren, was habt ihr schon erlebt an solchen Situationen. Wir haben per Mail und per Facebook hier auch schon Rückmeldungen bekommen. Ein Blick hier drauf, gerade nach dem Show Dessin. Le dernier slow.
Et si ce soir on ont dansé le dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de tempo.
Et si ce soir on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du discours.
C'était pourtant bien de danser très doux et de se fondre au point d'oublier tout autour de nous. C'était pourtant bon et moi j'étais pour finir sur les violons pour commencer l'amour. C'est joue contre joue entre deux inconnus qui n'avaient pas de rendez-vous. Mais on verra bien, c'est gagné d'avance. Les amoureux de demain vont nous inventer d'autres danses.
Et si ce soir on dansait le dernier slow,
so ein Dudelsack oder eine Sirene oder wie? Schon das dann. Was auch immer. DRS 1, der Treffpunkt abgeschnitten von der Aussenwelt. Ist euch das auch schon mal passiert? Solche Momente beschäftigen uns heute in der Sendung Treffpunkt hier auf DRS 1. Ich habe heute Morgen einen Eintrag gemacht auf Facebook und gefragt, was würdet ihr machen, wenn ihr eingeschneit wäret irgendwo im Krachen oben? Pascal Volke, Kollegin hier im Studio, die das Multimedia-Geschehen beobachten, was sie da für Antworten kommen bis jetzt?
Ja, es funktioniert auf jeden Fall noch. Das ist nicht irgendwie vom Schneegestöber gestört. Also der Gregor Stienimann schreibt uns, es käme eben darauf an, wer gleichzeitig ebenfalls mit eingeschneit sei. Je nachdem kann ja das ganz lustig werden, oder nicht? Fragezeichen. Die Anita Stampfli-Hermann, solange dass man Strom hat oder wenigstens einen Holzofen und Holz, genug zu essen und eben mit netten Leuten zusammen ist, dann könnte ja das auch super lustig werden. Und dann Fabienne Biffiger, ganz kurz und knapp abwarten und Tee trinken oder eben ein Schnäpschen, eins oder zwei, oder?
Eins oder zwei dann vor allem, ja.
Dann sind aber noch E-Mails reingekommen.
Also, ich muss schon sagen, das wird natürlich wieder romantisiert. Das ist wieder eine andere Geschichte als dort so. Familienfeier, wo dermassen eingeschneit ist im Meiensess oben und man weiss wie.
Durchaus. Also, Trudi Lottenbach kann ich noch anfügen. Sie hat auch einen Facebook-Eintrag gemacht. Ist schon mal abgeschnitten gewesen, vor vielen Jahren in Samaden. Und am Anfang findet man ja das schon noch cool und romantisch und lustig. Aber nach einer Woche, dann sind wir dann schon froh, wenn wir wieder oben runterkäme und haben können. Dann hat es auch E-Mails gegeben, ganzen Haufen. Herr oder Frau Göpf hat uns geschrieben, schreibt, im Lawinenwinter 1999 sie sind zu Adelboden von der Aussenwelt abgeschnitten gewesen, bis auf Touristen, die sich auf dem Helikopterplatz haben geprügelt, weil es eben zu wenig Platz hatte im Helikopter, sei es eigentlich noch ganz gut gewesen. Und weg vom Schneetreiben in die Hitze, vor ca. 18 Jahren, schreibt Elisabeth Wenger-Warini, sie und ihre Freundin auf einem Trekking im Kaschmir von einem heftigen Unwetter mit Überschwemmungen überrascht worden. Dann waren alle Brücken quasi weggeschwemmt und dann sind sie dort gehockt in einem Militärzelt, also auf einem Militärplatz, und nach einer Woche haben sie können weiterreisen. Also mal etwas ganz anderes.
Abgeschnitten von der Aussenwelt. Heute im Treffpunkt auf DRS1. Ihr könnt uns eure Geschichten immer noch mailen auf studio@drs1.ch. In der nächsten Stunde kann ich euch unter anderem mal zwei Männer vorstellen, die sich freiwillig an Ort begeben, wo abgeschnitten sind von der Welt. Der eine geht als Tourist in die abgelegensten Gegenden der Welt in die Ferien, zusammen mit Kumpels. Der andere ist als Polarforscher monatelang schon im ewigen Eis gewesen. Mehr zu all dem in der nächsten Stunde Treffpunkt hier auf DRS1. Heute zum Thema Abgeschnitten von der Aussenwelt.
Just a little bit sad.
I was feeling so empty
until you came back. Until you came back. Until you came.
An dieser Stelle senden wir im Live-Programm Nachrichten. Für Sie folgt nun die Fortsetzung des Podcasts.
DRS1, der Treffpunkt mit dem Dani Vorler. Seid ihr in eurem Leben auch schon mal total abgeschnitten gewesen von der Aussenwelt? Vielleicht gerade in den letzten Tagen irgendwo in den Bergen oben. Wie habt ihr das erlebt? Ihr könnt uns laufend auch noch eure Geschichten per Mail zuschicken. studio@drs1.ch. Und wenn es um so Strassensperrungen geht, dann geht es auch immer wieder um Lawinen, die könnten kommen. Lawinenverantwortliche von Gadmen beim Susten. Da treffen wir gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis.
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can up to you, New York, New York, New York.
Der, das heisst, der Treffpunkt abgeschnitten von der Aussenwelt. Und das ist mir noch gerade ein bisschen zu gatmen beim Sustenpass. Am Telefon habe ich jetzt den Willi Mohr. Er ist Lawinenverantwortlicher dort oben. Guten Tag, Herr Mohr.
Morgen, Herr Vorler.
Böch, ist gerade etwas passiert. Was genau?
Ja, bei uns ist, wir sind seit rund 10 Tagen abgeschnitten von unserer Welt. Und jetzt ist es vorgestern, ist es noch ein größere Launen über die Strasse, über ausserhalb von Gatmen, hat die Strasse etwa rund 6 Meter hoch verschüttet, 20 Meter breit. Und jetzt sind wir da am Öffnen, also Kantonsarbeiter sind mit schweren Maschinen drin, den die Strasse öffnen und wir von der Gemeinde uns den das Dorf, Gatmen und Obermatt vorzuanfangen, uns fräsen und von Schnee befreien.
Von wo habt ihr all die Maschinen? Habt ihr die alle bei euch in der Gegend oder müsst ihr die irgendwie zumieten von anderen Gegenden?
Nein, wir sind relativ gut ausgerüstet durch private Personen, die so Kombimaschinen haben gekauft, im Sommer für Landwirtschaft, im Winter für Schneereimung. Und das funktioniert eigentlich prima. Und die haben noch gewisse Gräse, dass man eben noch zum Beispiel 1 Meter Schnee reinbummen kann, unsere Fräsen.
Willi Mohr, ihr seid der Tätschmeister, der verantwortliche Mann jetzt von dieser ganzen Situation. Wir haben heute in der Zeitung auch wieder lesen, seit Anfang 60er Jahre hat es nie mehr diesen viel Schnee gehabt. Wie erlebt ihr jetzt den Winter, wenn ihr den Vergleich macht zu den letzten Jahren?
Ja, es ist wie Tag und Nacht. Wir haben zum Beispiel die letzten zwei Winter haben wir Strassennetzüge gehabt. Wir haben kaum genug Schnee gehabt, für Ski zu fahren. Und jetzt hat dieser Winter der Winter kaum angefangen. Und jetzt haben wir schon riesen Mengen Schnee. Wir haben jetzt gerade mal rund zur Zeit 1,70 Meter Schnee, was ganz außergewöhnlich ist. Aber wir haben natürlich Winter gehabt. In 1999 und auch in 60er, 70er Jahren, wo natürlich noch wesentlich mehr Schnee war.
Eure Leute sind jetzt am Arbeiten, eben auch mit dieser Lawine, die noch über die Strasse gegangen ist. Was denkt ihr, wie lange geht das noch, bis ihr die Strasse auch aufgrund von der Lawinensituation wieder freigeben in dieser Gegend? Was schätzt ihr ab? Können wir da überhaupt eine Prognose machen, Willi Mohr?
Ja, das kann man gut. Wir haben jetzt Es ist das Wetter sehr gut, es war kalt am Morgen. Der Schnee hat ja schon gestern gut verfestigt, jetzt über Nacht auch wieder.
Die Sonne scheint, oder? Das ist natürlich auch noch gut, der verfestigt.
Wir haben Postkartenwetter jetzt, stahlblauen Himmel, wunderbare Landschaft. Wir gehen rund auf 12 Uhr, also auf Mittag, wird nachher die Strasse sicher freigegeben.
Das ist das Wort vom Willi Mohr, Lawinenverantwortlichen. Vielen herzlichen Dank, dass wir hier schnell Einblick haben in die Situation bei Gadmen, beim Sustenpass. Vielen herzlichen Dank und die Sonnencreme nicht vergessen einzustreichen.
Sonnenbrillen nur.
Und Sonnenbrillen natürlich. Ja, gut, die habt ihr sowieso immer an, oder?
Das gehört dazu, ja.
Wenn ein Rockstar, der Willi Mohr.
Ja, genau.
Ade, ade. Tschüss, ade, Herr Mohr. Es gibt ja Leute, und da kommen jetzt zu einer ganz anderen Spezie Leute, als die, die wir bis jetzt mit nicht zu tun hatten heute Morgen. Es gibt auch Leute, die reisen freiwillig neu her, um völlig abgeschnitten zu sein von der Aussenwelt. Mein nächster Gast ist so ein abenteuerlustiger Mensch, der es schätzt, mal abseits von der Zivilisation zu leben. Was er auf Kodiak Island bei Alaska sucht und findet, zusammen mit seinen Kumpels, darüber erzählt er uns im Treffpunkt auf DRS1 gerade als nächstes.
De la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Fotos.
DRSI-Treffpunkt über das Abgeschnittensein von der Aussenwelt. Wir sind heute Morgen mit verschiedenen Leuten ins Gespräch gekommen, die irgendwo in den Bergen eingeschneit worden sind in den letzten Zweigen und gezwungenermassen eben abgeschnitten worden sind von der Aussenwelt. Der Mann, den ich euch jetzt vorstellen kann, reist mit Kollegen zusammen freiwillig neu her, wo man abgeschnitten ist von der Aussenwelt. Zum Beispiel auf Kodiak Island im Pazifik. Also keine Ahnung, wo das ist, muss ich sagen. Irgendwo an der Südküste von Alaska, hat man mir gesagt. Und begrüßen darf ich hier den Stefan Melchers. Er ist von Beruf Arbeitsinspektor beim Amt für Wirtschaft und Arbeit Kanton Zürich und macht eben in den Ferien solche Ausflüge an Ort, wo man würde sagen, sie sind am Ende von der Welt. Wie kommt man überhaupt dorthin, Stefan Melchers?
Ja, der Drang natürlich, dem Lachs nachzustellen. Wir sind Flügefischer und tun der Passion natürlich im Ausland nachgehen, weil hier ja bekanntlich wegen all diesen Staumauern keine Lachse mehr reinziehen und das Abenteuer mit den Kollegen zusammen zu sein und eine gute Zeit zu haben, ohne also, irgendwelche Elektrizität.
Ihr habt das schon mehrmals gemacht, mit verschiedenen Kollegen, solche Ausflüge. Jetzt das Kodiak Island, das ist das letzte Projekt gewesen. Wie abgeschnitten ist die Gegend?
Ja, also schon für uns Schweizer, sage ich mal, sehr abgeschnitten, weil es ist doch noch wiederum etwa anderthalb Flugstunden von Anchorage entfernt und zuerst muss man mal nach Anchorage kommen. Das ist schon mal eine rechte Distanzüberwindung und dann fliegt man von dort eben noch mal anderthalb Stunden und dann noch mal anderthalb Stunden mit einem Wasserflugzeug.
Und ihr könnt selber fliegen, wegen dem kann man das überhaupt machen, oder?
Ja, es ist nicht zwingend Voraussetzung, aber es ist dann sicher auch noch Passion von mir, weil ich ein Wasserflugbüro habe und Berufspilot bin.
Dann geht ihr dort wirklich in Gacko raus. Wir haben fantastische Bilder bekommen von euch. Die könnt ihr anschauen. drs1.ch auch von oben runter sieht man, wie abgelegen das ist, wie nichts, als es eben dort hat, ausser Natur und halt Wasser und die Lachs irgendwo, wo man dort noch zu essen bekommt. Wie bereitet ihr ein solches Abenteuer vor, Stefan Melchers?
Also wir haben ja alle Familien, sind Familienväter, haben Kinder und Frau daheim und tun natürlich da nicht irgendwelche Abenteuer machen, die gedankenlos sind. Wir planen das sehr gut und heutzutage ist ja das relativ einfach mit der Anbindung vom Internet und tun das relativ militärisch machen. Wir machen
den Bubenferien.
Es sind Bubenferien, ja, natürlich, das ist ja so. Das ist ja so. Du schauen, wo unsere Grenzen
sind. Aber wenn man da, ich meine, an Vorbereitung, da muss man ja auch Lebensmittel mitnehmen. Oder ist, essen wir einfach nur Fisch von morgen bis zu oben?
Das ist natürlich ganz klar besprochen, bevor es mir da gehen, dass man natürlich nicht irgendwie einen 5-Sterne-Menüplan machen kann. Wobei ich denke, wir essen besser, wo Menge Schweizer hier in der Schweiz. Also, erstens mal sind wir auch pensionierte Köche, kann man sagen. Das wird man dann natürlich auch mit der Zeit. Und,
ja. Und das Essen schmeckt sowieso besser, wenn man dann am Feuer hockt zusammen, oder?
Und wo gibt es frischer Sushi als dort, wenn man gerade rausziehen kann? Also ja. Es ist, es fehlt einem so
nicht. Also eben, man muss sich das so vorstellen, wenn ich das schnell zusammenfassen darf. Ich habe jetzt hier die Bilder gesehen, die ihr mitgebracht habt. Die tut hier jeweils ein Camp aufbauen, mitten in der Natur, mitten im Gacko aussen, mit Zelt immerhin. Trotzdem, die Frage an euch, wie gefährlich ist das? Also so mitten in der Natur, auch mit wilden Tieren, ich glaube, dort hat es ja nicht nur ein Eichhörnchen.
Das ist richtig so, wobei eben das Leben ist ja grundsätzlich gefährlich und dort ist es gefährlich in dem Sinn, wenn man die Regeln, die dort einzuhalten, man muss einhalten, wegen der wilden Bären, wegen der Tiere, die es dort hat.
Bären?
Jawohl, Bären, jawohl. Kodiak-Bären, die eigentlich die grössten Bären, die es gibt. Und die sind bis jetzt uns noch nicht wirklich bedrohlich in dem Sinn nachgekommen, dass es eine Gefahr wäre gewesen, dass wir ums Leben hätten müssen, eine Angst haben.
Aber ihr habt solche Bären gesehen?
Ja, sehr nah. Die sind keine Schnupper. Also, zur Nacht hört man die ums Zelt herumgehen. Und wir haben natürlich, muss man sagen, einen Elektrozaun rundherum, weil wir ja das Ganze planen und uns
nicht. Elektro? Hallo?
Jawohl, Elektrozaun. Das ist eine Batterie. Das ist eine 12-Volt-Batterie. Und wir wissen ja, der Bär hat ja sein sensibelstes Organ. Und das ist die Nase, oder? Und er tut alles mit der Nase ertasten. Und wenn es Mais hält, dann ist er schneller weg, als man schauen kann.
Und da kann man wirklich ruhig schlafen, wenn man hört, dass ums Zelt herum Bären hat.
Also ich tipptopp, ich liege immer in der Mitte der Kollegen und nicht das Zeltwändchen und ich sehr gut, jawohl. Nein, Spass beiseite, also ganz sicher, da ich möchte nicht irgendwie jetzt das beschönigen oder so, aber es ist wirklich, wenn man es plant, nicht sehr gefährlich.
Und es hat noch nie eine Begegnung gegeben mit einem Bär, der ein bisschen näher gekommen wäre?
Mal, das hat es schon gegeben. Wir haben Pfefferspray dabei und wir sehen es auf der Bildstrecke im Internet, hat es so eine Begegnung gegeben. Da ist ein Bär einem Fisch nachher gerannt, wo wir an der Angel hatten. Und dann habe ich dann natürlich todesmutig den Pfefferspray gezogen und gespritzt. Aber ich habe auch eine schöne Prise runterbekommen. Man sieht, dass dort so...
Jetzt euch beide getroffen.
Wirksam, jawohl. Es war dann eine Patz-Situation in dem Sinn.
Also der Stefan Melchers, ein Mann, der mit Kumpels zusammen Bubenferien macht, aber nicht irgendwie einfach nur hier bei uns auf einem Hocker oben, sondern wirklich ganz weit abgelegen und man kann wirklich sagen, abgeschnitten von der Aussenwelt. Unser Thema heute im Treffpunkt auf DRS1. Ich möchte noch wissen, was bringt das eigentlich? Mit was für Gefühl kommt man denn hier wieder heim? Und wie kann man das vielleicht, was man dort erlebt hat, einflechten in den Alltag? Darüber erfahren wir mehr vom Stefan Melchers gerade nachher. Heart of Gold, der Neil Young hier bei DRS1. Habt ihr schon mal davon geträumt, mit Kollegen zusammen neu herzugehen, so richtig am Feuer nachher zusammen etwas zu essen, abgeschnitten von der Aussenwelt? Mein Gast hier im Studio träumt das nicht nur, er macht es auch zusammen mit seinen Kollegen. Der Stefan Melchers war schon mehrmals in solchen Gegend gewesen, völlig weg von der Zivilisation, irgendwo auf der Welt, zum Beispiel eben dort, wo wir gehört haben, auf Kodiak Island, südlich von Alaska, wo sie das Camp eingerichtet haben. Berührung hatten mit der Natur auf spezielle Art, sogar Kontakt mit Bären, wenn wir vorher gehört haben, Stefan Melchers. Wenn man hier von einem solchen Trip zurückkommt in die Zivilisation, ins gute alte Europa nach in die Schweiz. Was für ein Gefühl nimmt man da mit, wenn man wieder zurückkommt aus der Natur, abgeschnitten von der Aussenwelt?
Ich denke, die Wertschätzung wieder, dass alles nicht selbstverständlich ist. Man hat hier in der Schweiz sehr viele Annehmlichkeiten und es kann einem fast nicht passieren, so meint ich zu behaupten. Und es ist einfach wirklich alles viel intensiver und man ist einfach wirklich dankbarer, dass man, wenn man etwas braucht, kann man das wirklich mit wenig Aufwand holen. Und Essen ist eins oder Körperhygiene, es ist einfach dann nicht alles so selbstverständlich dort, wie es hier einfach
ist. Dort seid ihr natürlich, wenn man es im Film so sieht, im Bach baden und gehen nach waschen und so, oder?
Ja, wie es sich gehört, ja. Dann die Hosen runter und innen, wir sind alle gepflegte Leute und nicht irgendwie stinken, die ich kenne. Wobei, wenn es stinken, dann alle genau gleich, wenn man sich...
Das schmeckst du eben nicht mehr, oder?
Das ist so, das ist dann auch ein sehr schönes Erlebnis, wenn man zurückkommt, dass die Leute dann einmal so ein bisschen schmücken.
Sehr schön. Das ist auch wieder eine neue Erfahrung, die man sonst nicht mehr so hat, oder?
Das ist so, das ist so.
Ein nächstes Projekt ist geplant?
Ja, es ist eins geplant. Und zwar, wir gehen immer im Herbst, dann steigen die Lachen.
Ah, das ist jedes Jahr?
Ja, das ist sozusagen jedes Jahr, ausser wir hätten irgendetwas Familiäres. Also für mich ist es fast jedes Jahr, ja. Genau, das ist es so, mit Ausnahmen.
Jetzt habe ich nicht reingeredet. Woher weitet das Jahr mit den Kollegen?
Ja, wir gehen mit den Kollegen in Planung auf Kamtschatka im Norden. Da haben wir beim Buch von Mansan und beim Okhotischen Meer. Also, das ist eine Halbinsel, auch ist eigentlich vis-à-vis.
Da bin ich jetzt gerade überfordert. Das klingt auf jeden Fall sehr abgelegen.
Ja, das ist es so. Wobei eben die Kugel von der Erde ist rund abgelegen. Es ist so, je mehr dass man sieht, je kleiner wird der Planet.
Und dort geht ihr immer zu vierten, zu fünften. Da kann man nicht einfach mitkommen, oder?
Nein, da muss man natürlich schon ein bisschen, sagen wir mal, wettertauglich sein und das klären wir immer ab, wenn wir jemand Neues mitnehmen. Wir tun da natürlich schon eher auf die Ressourcen.
Da müsste man einen Test machen, wenn ich jetzt hier mitkomme.
Genau,
oder?
Also da tun wir auch ganz klar sagen, was einem erwartet wird und eben der Luxus. Für uns haben wir Luxus dort. Wir haben ein Zelt, das nicht selbstverständlich ist, wir haben Elektrozaun, wir haben warmes Essen, wir müssen fast auf nichts verzichten. Aber wir wissen, auf was wir wollen.
Es macht einem fast ein bisschen lustig, wenn man es so hört, muss ich sagen, Stefan.
Es ist ja so, die Liste ist auch nicht so kurz, es werden immer wieder Leute mitkommen, aber der letzte Kick, das sind dann wirklich schon nur die, die nicht nur davon reden, das sind dann immer so ein Hämpfeli voll. Es ist auch besser, wenn wir nicht zu viele sind.
Über die Faszination vom Abgeschnittensein von der Aussenwelt, der Abenteurer, sage ich jetzt mal, Stefan Melchers. Jetzt geben wir noch gerade einen oben drauf, Peng. Wie wär's mit abgeschnitten sein im ewigen Eis? Wäre vielleicht auch noch eine neue Herausforderung hier für Melchers Kumpel. Wie das für einen Polarforscher ist, wenn er monatelang abgeschnitten von der Welt in einer Forschungsstation, weit abgeschnitten von der Zivilisation lebt. Das erfahrt ihr bei uns auf DRS1 in wenigen Minuten.
He drinks, he smokes, he cuts, he swears, he tells bad jokes, he rules, and he rides, he lives life fast, and he loves to fight. He's a bruiser, a loser, he calls me up when he's had too much, he's a schemer, a dreamer, but I tell him to change his ways, he just turns to me and says, he flirts too much and he loves plum chicks. And he struts and he strolls. He looks so cool and he knows he's a beauty, a cutie. His body rocks and the girls they flock. He's afflicted, addicted. But I tell him to change his ways, but he just turns to me and says, I ain't no quitter. Just yet. 'Cause
On peut survivre encore s'il ne reste plus que l'amour, d'accord. On peut survivre encore ensemble, ensemble. Et quand on vous écorche, qu'on vous ôte l'épaule qui vous supporte, on peut souffrir encore longtemps, longtemps. C'est quand on n'y croit plus que le ciel vous entend et pardonne. Le temps a ses vertus en somme. Et j'ai trouvé la lumière juste au bout de ses lèvres. J'ai pu quitter la terre ferme en fait. Et j'ai trouvé au moment où je n'avais plus d'espoir ma religion dans son regard. Pour se dire que ce ne sera jamais pareil qu'avant, à force de reconstruire lentement, on avance et apprendre à sourire, essayer d'à nouveau faire confiance pour finalement s'ouvrir et saisir sa chance. C'est quand on n'y croit plus que le ciel vous entend. Pardonne, le temps a ses vertus en somme. Et j'ai trouvé la lumière juste au bout de ses lèvres. J'ai pu quitter la terre ferme en fait. Et j'ai trouvé au moment où je n'avais plus d'espoir ma religion dans son regard.
Religion dans son regard. Johnny Holiday auf DRS 1. Verkehrsinfo DRS von 10.34 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor. Abgeschnitten von der Aussenwelt heute im Treffpunkt auf DRS 1. Neben Leuten, die bei uns in den Bergen eingeschneit worden sind, haben wir vorher den Stefan Melchers lernen können, der bewusst zusammen mit Kollegen an Ort auf dieser Welt herreist, wo sie die Abgeschiedenheit von der Aussenwelt, von der Zivilisation können erleben. Vorstellen darf ich euch jetzt einen Mann, der als Polarforscher mehrmals gerade ein halbes Jahr in einem, so einem Forschungscamp im ewigen Eis gelebt hat, wie man es vielleicht so von den Spielfilmen her kennt. Am Telefon habe ich den frisch pensionierten Gletscherforscher Heinz Platter. Guten Tag, Herr Platter.
Guten Tag, Herr Förler.
Ich habe gesagt, ihr seid mehrmals freiwillig irgendwo im Nordpolargebiet, im Juhe aussen gewesen, in so einer Forschungsstation, eben im ewigen Eis. Was hat euch gereizt an einer solchen Aufgabe, an einem solchen Ort?
Ja, also in erster Linie die Wissenschaft. Ich habe damals... Entschuldigung, schnell.
Ja, jetzt gibt es gerade Besuch, oder wie? Der Hunger hat er wahrscheinlich nicht mitgenommen, gell, dort rauf. Den hat er nicht mitgenommen, oder?
Den habe ich nicht mitgenommen, nein, den habe ich noch nicht gehabt damals, ja.
Die Wissenschaft hat euch gereist, ja, für so ein Projekt anzugehen. Und wenn man dann dort herkommt, wie sieht das aus auf einem solchen Camp?
Ja, das ist... Man kann sich das vorstellen wie ein SAC heute. Einfach ein bisschen primitiver, nur eine Holzkonstruktion. Aber rundum ist eine Landschaft mit Bergen. Allerdings hat es noch mehr gehabt. Und damals ist das, also wenn ich das erste Mal kam, ist das gefroren gewesen und hat eigentlich nicht so klar gesehen, wo man eigentlich genau ist. Es ist alles tief im Schnee gewesen.
Wie erreicht man so einen Ort überhaupt?
Das ist, also wir haben mit dem Flugzeug hingeflogen, mit einer Twin Otter, die auf Ski gelandet ist, auf dem Meereis. Aber vorher muss man also von hier nach Kanada fliegen, dann nach Norden, Resolute Bay, das ist der nördlichste Flughafen, zivile Flughafen. Und von dort nachher noch etwa 2,5 Stunden mit der Twin Otter nach Coburg Island. Das war die erste Station dort.
Heinz Blatter, als Polarforscher, mögt ihr euch da noch daran erinnern, der erste Tag, das vergesst ihr sicher nie, wo ihr dann im Juheus dort angekommen seid. Was war das für ein Gefühl gewesen?
Ja, es ist...
Kalt!
Kalt war es sicher gewesen, ja. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie kalt es war. Aber... Interessant ist für mich, dass nicht einmal so eine absolut neue Situation war, weil im Bergsteigen hat man ja oft solche Situationen, dass man das zweite, das dritte irgendwo abgelegen liegt und die Landschaft ist in einem gewissen Sinne ein bisschen ähnlich gewesen. Das Einzige, was halt anders war, ist, als der Twin Otter wieder weggeflogen ist, da hat man natürlich gewusst, ja, jetzt bin ich da für die nächsten paar Monate.
Das ist ziemlich einengend, denke ich jetzt mal.
Nicht einengend, nein, es hat auch etwas Befreiendes gehabt.
Aha.
Ja, es ist ja so, wenn man an einem Ziel ist, oder, dann fängt ja etwas Neues an. Und das war für mich dort sehr stark der Fall gewesen.
Und, euer Alltag dort, Heinz Blatter, wie hätte der ausgesehen? Also, ihr habt vor allem geschafft, nehme ich an, oder? Sonst kann man nicht viel machen, oder?
Ja, klar hat man viel geschafft. Also, all die Gerätschaften, wir hatten einen Haufen Elektronik gehabt von diesen Wetterstationen und all diesen Sachen. Dann hat man den täglichen Haushalt. Wir mussten die Stromversorgung sicherstellen, wir hatten einen grossen Dieselgenerator und einfach den ganzen Kleinkram vom täglichen Leben. Und da haben wir allerdings noch Wetterstationen und andere Forschungsprojekte auf den umliegenden Bergen und Gletscher gehabt. Und das hat uns die Chance gegeben, unsere schönen Skitouren und Bergsteigereien zu machen. Dann.
Eben, ihr seid nicht ganz allein da gewesen, da sind zwei oder drei Leute jeweils auch mit dabei gewesen. Und dann hat man ja auch noch so ein bisschen das Gruppengefühl. Nur auf Tour raus, wenn man so ein halbes Jahr so im ewigen Eis in so einem Häuschen drin ist, kann das ja auch noch anhängen. Wie belastend ist das psychisch gewesen?
Da muss ich Leute immer enttäuschen.
Die tut mich nicht enttäuschen. Ich hoffe, ihr regt es gut an. Ah, nicht? Die sind also gut ausgekommen miteinander.
Ja. Wir haben auch genug zu tun gehabt. Wir haben genug Auslauf gehabt, wenn man so was sagen. Wir haben eine schöne Landschaft um uns gehabt.
Und gute Kleider, hoffe ich.
Wir sind auch gut ausgerüstet gewesen, ja, das ist klar, ja.
Also ist man da gerade im Astronautenanzug unterwegs oder hat er einfach die wohligen Unterhosen angehabt?
Nein, wir haben vor allem von der kanadischen Armee haben wir die dicken Mäntel mit so Pelzkapuzen bekommen und dicke Hosen und so Macklack, wie wir es gesagt haben. Das sind so etwas wie Moonboots gewesen. Also man ist gegen Kälte eigentlich gut gerüstet gewesen.
Also der psychische Druck oder der Gruppendruck ist nicht so ein grosser gewesen. Trotzdem erlaubt mir die Frage, Heinz Blatter, wie hätte ich denn eine Art Privatsphäre gleich mal können finden?
Ja, wir hätten einander einfach die Privatsphäre zugestanden.
Hat jeder sein Zimmerli gehabt?
Nein, das schon nicht. Aber es hat jeder sein Bett gehabt und das ist quasi die Privatsphäre gewesen. Wenn man sich dort zurückgezogen hat zum Lesen oder sonst etwas machen, dann hat man das respektiert.
Da staune ich jetzt. Ihr habt nicht ein eigenes Zimmer, sondern einfach euer eigenes Bett.
Ja,
also ich meine, da muss man ja schon Gewohnheiten aus der Zivilisation können loslassen, oder?
Ja, das schon.
Ah.
Ich war gerade vor dem Antarktis ein Jahr in Israel gewesen, im Kibbutz und habe dort auch immer das Zimmer geteilt mit anderen
Leuten.
Insofern
war
es nicht viel Neues gewesen für
mich. Heinz Blatter ist ein erfahrener Mann. Mir nimmt es Wunder, wie kommt man daheim, wenn man eine solche Erfahrung gelebt hat, ein halbes Jahr eben mal im ewigen Eis verbracht hat. Was nimmt man da mit heim und was sind das für Gefühle, wenn man dann wieder Zivilisation erlebt? Das möchte ich mit euch besprechen.
Ja.
Heinz Blatter hier im Treffpunkt auf der RS1 gerade nach der, da ist jetzt ein bisschen speziell, nach den Beach Boys.
I love the colorful clothes she wears, and and the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Good vibrations.
She's giving me the excitations.
Good vibrations.
She's giving me the excitations.
Close my eyes. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the
excitations. Good vibrations.
Boys, good vibrations hier auf dieser Seite im Treffpunkt heute zum Thema Abgeschnitten sein von der Aussenwelt. Und ich bin im Gespräch mit dem Polarforscher, Gletscherforscher Heinz Blatter. Mittlerweile ist er pensioniert, aber er ist mehrmals im Nordpolargebiet, also in der Arktis, ganz abgelegen von der Zivilisation, in einer so einer Forschungsstation gewesen, oder in mehreren Forschungsstationen gewesen, wo er zum Teil ein halbes Jahr auch gelebt hat. Heinz Blatter, wie hätte man da überhaupt Kontakt noch können knüpfen zu der Aussenwelt in dieser Situation?
Die einzige Möglichkeit war Radiokontakt, also mit Funkgerät nach Resolute Bay, nach der zivilen Flughafen und zum Wetterbüro in Resolute Bay. Und wenn man etwas wollte, sonst mitteilen, einem Institut oder privat, dann hätte man müssen denen das übermitteln und die haben einen Telex eingeschickt. Aber wir dürfen das sehr, sehr selten machen. Da müssen wir ein bisschen sparsam sein. Wir waren noch nicht im Zeitalter vom Internet damals.
Sehr eindrücklich. Übrigens, wer mal schauen will, wie das ausgesehen hat auf so einer Station. Wir haben ein paar Bilder ins Internet hier. Auf drs1.ch könnt ihr die Impressionen anschauen, wie das aussieht, so in einer Forschungsstation in der Arktis, wo der Heinz Blatter mehrmals hat gemacht. Wenn ihr so zurückgekommen seid, jeweils,
in die Zivilisation, hier wieder in die Schweiz. Ich meine, das ist ja zuerst mal ein bisschen ein Schock, nehme ich an. Es ist einem viel zu warm, oder?
Ja, nach mehr als einem halben Jahr kalt ist das schon ein bisschen.
Und sonst, wie habt ihr das erlebt?
Ja, wir sind dann sofort wieder in die Wälder gegen Ferien machen, möglichst die Schatten. Und
ja. Und ihr habt mir gesagt, ihr seid aber immer krank geworden vorher.
Ja,
gesagt,
nachher. Also wenn ich heimgekommen bin, ja. Bin ich immer zuerst einmal habe ich einen Schnuppen gekriegt und eine Verkältung.
Das klingt mir jetzt aber komisch, weil ihr seid ja hier in wärmere Zonen reingekommen.
Ja, aber Bakterien lieben die Wärme. Oder? In der Kälte hat es keine Bakterien gehabt. Dort oben war
so kalt, dass es gar keine Bakterien gab. Ja. Wie kalt war es denn dort gewesen? Ungefähr.
Also die tiefsten Temperaturen, die ich erlebt habe, sind minus 40.
Minus 40 Grad Celsius.
Ja. Im Sommer ist das so knapp über Null geworden dann in dieser Gegend.
Heinz Blatter, wie hat euch das alles geprägt in eurem Leben?
Ja, es ist noch schwierig zu sagen, wie das mich geprägt hat. Also etwas, was ganz sicher bewirkt hat, ist, dass ich nachher ein Hobbybastler geworden bin und Heimwerker. Weil ich war vorher ein Theoretiker in der Wissenschaft. Und dort oben haben wir alles selber machen müssen. Das Motorfahrzeug flicken, den Generator unterhalten. Einfach alles. Und als ich wieder heimgekommen bin, habe ich einfach plötzlich das Gefühl gehabt, mir fehlt das Werkzeug, wo ich etwas machen und basteln kann. Und aufgrund von dem bin ich dann immer mehr zu einem Heimwerker geworden.
Und habt ihr auch lernen kochen, denk?
Ja, das habe ich auch gelernt.
Hey,
ja, das habe ich auch vorher schon können. Aber Brot backen habe ich gelernt in der Achtung.
Und ich hoffe für euch, dass ihr das immer noch mal praktizieren zwischendurch.
Bitte, habe ich nicht verstanden.
Und ich hoffe, dass ihr immer noch immer backen zwischendurch.
Ja, das mache ich schon immer noch. Ja,
Heinz Blatter, vielen herzlichen Dank, dass wir mit einem Polarforscher können reden heute Morgen, wo wirklich, wirklich, wenn es einen verdient hat, seid ihr es, der wirklich abgeschnitten war von der Außenwelt. Vielen Dank und alles Gute hier in unserem Breitengrad. Mit warmen Temperaturen. Ade, Herr Blatter. Dankeschön. Ade. Abgeschnitten von der Außenwelt. Ihr habt uns laufend auch E-Mail geschickt und wir schauen uns noch zwei, drei Müsterli an Geschichten, die hier reingekommen sind von Leuten, die abgeschnitten waren von der Aussenwelt. Hier Anita Baker, Sweet Love.
Never fear, I will be all that you need.
Sweet Love. Ja, es kann auch Liebesgeschichten geben, wenn man mal einmal abgeschnitten ist von der Aussenwelt und mit den richtigen Leuten zusammen. Kann möglicherweise etwas entstehen, mehr dazu gerade in wenigen Augenblick. Zuerst machen wir mal einmal schnell so einen Blick auf unsere Multimedia-Maschine hier, auf den Computer, wo die Pascal Volker immer im Auge hat. Was sind noch für Geschichten reingekommen von Leuten, die abgeschnitten waren von der Aussenwelt?
Es ist immer so eine Mischung zwischen Romantik natürlich, eingeschneit sein und einer Tragik. Also der Ronald Wild aus Zolliken, der mag sich erinnern an das Jahr 67, 68, er weiss es nicht mehr genau so, wo er an einer Rezeption gearbeitet hat von einem grossen Hotel in Davos. Und dort ist damals im Davosdorf eine grosse Lawine runtergegangen, wo einige Einfamilienhäuser vom Dorf hat verschüttet. Es hat leider auch Tote gegeben und Überlebende sind nachher aus dieser Gefahrenzone evakuiert worden. Er hat dort tatkräftig mitgeholfen, die Leute einzuquartieren. Und es hat gestürmt in dieser Nacht und es sind wirklich ganz eine schlimme Erfahrung gewesen, das ist seine Erinnerung. Dann hat es wieder Mails, die quasi zum Schmunzeln veranlassen. Das ist der Bardo Jäger, Loco Tessin, aus dem Süden von der Schweiz. Er schreibt, er gehe regelmässig mit seinen Kindern einmal im Jahr zu einer Insel südlich von Kreta und dort ist regelmässig jedes Jahr immer wieder bis zu 2 Wochen ist man dort abgeschnitten von der Welt, weil es einfach zu hohe Wellen hat, zu viel Wind. Windstärke 7, da läuft kein Schiff mehr ein und er macht das absichtlich, damit er ein bisschen Ruhe kann haben und lacht dann über die anderen Touristen, die sich nerven.
Abgeschnitten von der Aussenwelt heute im Treffpunkt auf DRS1 und jetzt komme ich noch auf eine Reaktion, die wir bekommen haben von der Therese Keller-Kunzmann in Obers Hofe, Kanton Thurgau ist sie daheim. Sie haben jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Keller.
Jetzt, Herr Furler.
Ihr habt auch ein spezielles Erlebnis, das ihr nicht so schnell vergessen habt, obwohl es schon 25 Jahre her ist. Ihr seid mal einmal abgeschnitten gewesen von der Aussenwelt. Was ist passiert? Wo ist das gewesen?
Das war unten am Simplonpass, in einer Militärunterkunft. Sind wir in einem Zivillager gewesen.
Also so ein Skilager eigentlich?
Ja, Skitourenlager.
Ein Skitourenlager.
Ja.
Und jetzt ist das aber für euch eigentlich eine ganz gute Sache geworden, dass ihr seid abgeschnitten gewesen von der Aussenwelt.
Ja, das ist wirklich spannend. Der Mann ist gerade vorher reingekommen, hat auch noch rasch etwas gehört am Telefon, am Radio. Eben, ich soll doch mal rasch ein Mail ins Studio machen. Soll es unbedingt durchgeben.
Und zwar ist was passiert?
Und zwar ist das so gewesen, ich habe in Paris geschafft damals und bin dann eigentlich als Letzte zu der Gruppe gestossen, aus der Ostschweiz und dem Raum Zürich. Und dort haben wir eigentlich fast Liebe auf den ersten Blick erlebt. Das haben wir dann aber noch nicht so registriert. Und dann sind wir auf den Simplonpass raufgefahren und es hat von der Wetteraussicht nicht gerade so super vielversprechend ausgesehen. Es hat schon geschneit, wo wir angekommen sind und es hat dann...
Euch ein Glück, oder? Es hat nicht eingeschneit.
Ja, komplett. Also über 1,5 Meter Schnee, 2 Meter Schnee. Wir haben also mannshöhe Türme können bauen.
Und das heisst, ihr habt einfach so ein bisschen zusammengefunden in diesem Schnee und in diesem Abgeschiedensein?
Ja, wir haben eigentlich keine einzige Skitour können machen, ausser mal rasch ein bisschen draussen gehen, ein Schneeprofil machen oder einen Rettungsschlitten bauen oder,
ja. Da seid ihr einfach drinnen gewesen und was habt ihr gemacht?
Ja, da haben wir uns eben ein bisschen besser kennengelernt und hat natürlich Spass gehabt. Wir haben die Dusche über, haben wir einen mannshöhen Schneetunnel können bauen.
Ja, da kommt man dann immer näher. Beim Schneetunnel bauen, da kommt man dann immer sehr nach.
Und dann haben wir auch im Schnee baden.
Ja.
Rausgumpen, in Schnee rausgumpen.
Schau, das waren wilde. Und die sind immer noch zusammen.
Ja, genau.
Und der Godi, der ist immer noch der gleich gute Mann.
Ja, wohl. In der Regel schon, wenn er will.
Wir sind am Schluss von der Sendung. Ich habe das so ein bisschen als Zückerli am Schluss jetzt noch aufsparen. Vielen herzlichen Dank, Therese Keller-Kunzmann und eurem Mann, Gott, auch einen lieben Gruß. Und Love Will Keep Us Alive ist der letzte Titel vom heutigen Treffpunkt. Mit den Eagles schließen wir die Sendung ab. Vielen Dank euch fürs Telefon und allen zusammen, die mitgemacht haben und von Situationen berichtet haben, wo sie abgeschnitten sind. Von der Aussenwärts. DRS1, jetzt wird's gerade auf.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.